Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, gibt es sehr gegensätzliche Positionen. Die einen glauben an das neoliberale Modell des immer mehr, Umsatz, Wirtschaft, Profit. Die anderen behaupten schlicht das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. Der Regisseur und Theatermacher Volker Lösch hat da auch eine deutliche Meinung.
Wir merken, dass gerade Arbeit verschwindet. Arbeit verschwindet, und aber alle machen so, allen voran unser Bundeskanzler, machen Menschen Druck. Es zählt einfach nicht, was du arbeitest, sondern einfach nur, dass du arbeitest.
Gleich ein Gespräch mit ihm. Bücher für blinde und sehbehinderte Menschen gibt's in fast jeder Bibliothek. Aber wo kommt der Lesestoff in Brailleschrift her? Zum großen Teil aus Leipzig, wo im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen Bücher und Zeitschriften auch selbst hergestellt werden. Wir haben die Spezialbibliothek besucht. Zuerst aber nach Leipzig, wo das Grassi-Museum ein interessantes Kapitel zu Kunsthandwerk und Design in der Zeit des Nationalsozialismus aufschlägt. Dort hat man sich gefragt, wie eigentlich aus der Bauernszene das Blut- und Bodengemälde wurde. Wie und wann ging die Volkskunst also ins Völkische über? Wie wurden damals einfache Alltagsgegenstände wie Lampen, Vasen, Teppiche oder Geschirr ideologisch aufgeladen? Mit über 400 ausgestellten Objekten leistet die Ausstellung dabei durchaus Grundlagenforschung. Tatsächlich gab es Materialien, die man als urgermanisch deklarieren konnte und die dann vermehrt zum Einsatz kamen, wie Schmiedeeisen, Holz oder Bernstein. Andererseits, und das war schon an der Geschichte des Bauhauses und dessen ProtagonistInnen zu sehen, ist nie etwas nur gut oder böse, nur schwarz oder weiß. Carsten Probst hat Formen der Anpassung im Grassi-Museum gesehen und beschreibt zuerst, wie die Nazis modernes Design vereinnahmt haben.
Margret Friedländer stammte aus einer deutsch-englischen Familie in Frankreich. Sie war Bauhausschülerin und lehrte ab 1925 Porzellangestaltung an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle an der Saale. Ihr avantgardistisches Tischgeschirr und ihre Vasen in sachlich moderner Formgebung wurden von der staatlichen Porzellanmanufaktur KPM in Berlin in alle Welt vertrieben. 1933 wurde Friedländer als Jüdin ins Exil gedrängt, ihre Werkstatt arisiert, doch unter der neuen Leitung produzierte sie jahrelang weiter Friedländers Design für die KPM. Olaf Thormann, Direktor des Grassi-Museums für angewandte Kunst in Leipzig.
Der Name von Margret Friedländer, der verschwindet dann aber, ne? Der wird getüncht und es nimmt dann keiner an dem Formgut und an den Glasurenanstoß, sondern das ist ja also ein arisiertes Unternehmen, ne? Also das geht dann durch.
Das Bauhausdesign in der NS-Ideologie eigentlich als volksfremd und entartet gebrandmarkt, es besteht auch nach 1933 in bestimmten Nischen fort.
Das Bauhaus gerade ist ein Feindbild und trotzdem ist es nicht so, dass dieser Name komplett verschwindet, das Label darf fort existieren und auch ist es so, dass man also auch dem Freischwinger, den Stahlraummöbeln, noch ein Nischendasein lässt. Es wird zurückgedrängt, es wird verspottet und auch denunziert und damit bleibt also eben so eine Pseudo-Offenheit auch.
Design im Nationalsozialismus besteht nicht nur aus Hakenkreuzen, Blut- und Bodensymbolik oder völkischer Heimatbeschwörung. Im Gegenteil, erstmals zeigt diese Leipziger Ausstellung eine Vielzahl von fließenden Übergängen, Mischformen, Anpassungen, die überhaupt nicht dem Klischee der NS-Herrschaft entsprechen. Eine Abteilung widmet sich der Suche nach der sogenannten Urform. Gemeint waren damit Grundtypen alltäglicher Gegenstände, von denen man annahm, dass sie schon seit Urzeiten Bestand hätten. Große getöpferte Vasen beispielsweise, Krüge, Besteck, Ornamentlinien, zeitlos gestaltete Gebrauchsdinge aller Art. Die Idee dafür reicht weit zurück bis in die Zeit der Frühromantik. Die ausgestellten Gegenstände lassen sich optisch überhaupt keiner propagandistischen Symbolik zuordnen. Dennoch entsprachen sie nationalsozialistischem Design, denn nach 1933 galten Urformen nicht mehr als offene Formen, die in allen Kulturen gleichermaßen vorkommen konnten, sondern als Symbole für eine germanische Urkultur, die angeblich bis in die Bronzezeit zurückreichte. Nicht viel anders verhält es sich mit der sogenannten Volkskunst. Motive aus dem bäuerlichen Leben und einer vorindustriellen Handwerkskunst finden sich bei vielen Einrichtungsgegenständen lange vor 1933. In der Ausstellung sieht man handgeknüpfte Teppiche mit Tiersymbolen, handbemalte Krüge und Becher mit Ornamenten und Motiven aus dem bäuerlichen Leben, Bauernmöbel und sogar die bis heute zu Weihnachten beliebten Strohsterne. Man muss sehr genau hinsehen, um an Details zu erkennen, wo die gemütliche Volkskunst ins Völkische übergeht und plötzlich angeblich arische Traditionen bezeugt. Olaf Thormann.
Das wirkt immer wieder die Frage auf, ja, wo ist es infiziert? Also es ist nicht ganz so einfach zu sagen, da ist etwas eindeutig ein Ausdruck nur einer Zeit, aber die dann eben auch als ein Nachleben entfalten, was eigentlich die Formgeschichte der Bundesrepublik noch über Jahrzehnte später mitprägt.
Individuelle Lebensläufe, die die Ausstellung nacherzählt, unterstreichen, wie verwirrend und manchmal uneindeutig die Verhältnisse unter der Diktatur waren. Wie im Fall etwa des Bauhausschülers und SPD-Mitgliedes Franz Ehrlich, 1934 als antifaschistischer Widerstandskämpfer inhaftiert, arbeitete er nach seiner Haftzeit offenkundig freiwillig weiter im Dienst der SS und entwarf unter anderem das Eingangstor zum KZ Buchenwald mit der berüchtigten Inschrift »Jedem das Seine«. Nach dem Krieg machte er als Architekt Karriere im DDR-Bauwesen. Als sein Hauptwerk gilt das Gebäude des Rundfunks der DDR in der Berliner Naleperstraße. Eindrucksvoll macht die Ausstellung die ideologischen Strukturen hinter dem Alltagsdesign sichtbar. Eben das Bestreben der Architektur, eine Atmosphäre von Normalität und Gemütlichkeit zu erzeugen, den Anschein von unverfänglicher, unpolitischer Volksgemeinschaft und Heimatliebe. Der Erfolg der Diktatur, so lehrt es die Leipziger Schau, bemisst sich daran, ob sie es schafft, möglichst normal und harmlos zu erscheinen.
Carsten Probst über die Ausstellung Formen der Anpassung, Kunsthandwerk und Design im Nationalsozialismus im Grassi-Museum in Leipzig. Als arbeitsscheu kann man ihn wirklich nicht bezeichnen. Der Theaterregisseur Volker Lösch hat über 100 Inszenierungen gemacht, Schauspiel und Oper an allen wichtigen Bühnen. Und er hat dabei das dokumentarische Theater auf ganz eigene Art und Weise neu erfunden. Mit eigenen Stücken, die man ganz zutreffend kapitalismuskritisch nennen kann. Darin spielen betroffene Laien auf der Bühne sich selbst, etwa als arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Volker Lösch ist also der ideale Gesprächspartner für unser Thema.
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Natürlich steckt er gerade in Proben für die nächste Premiere in gut 2 Wochen am Staatsschauspiel Dresden, weshalb wir das Gespräch vorab aufgezeichnet haben. Zuerst habe ich Volker Lösch gefragt, wie er sein Verhältnis zur Arbeit beschreiben würde.
Ja, das ist widersprüchlich, weil ich natürlich ein großer Kritiker des Arbeitsbegriffes bin, wenn es um die Lohnarbeitsgesellschaft geht und damit zusammenhängt dann auch um eine Ideologie der Arbeit, die immer noch vorherrscht, gegen alles geht, auch was eigentlich ist und was lebbar sein könnte. Und dann andererseits haben wir KünstlerInnen ja oft so eine Art von ausbeuterischem Verhältnis zu uns selber, weil wir uns einbilden, dass wir gar nicht arbeiten wollen. Also wir arbeiten den ganzen Tag, aber für uns ist es keine Arbeit.
Kultur
im Sinne
ist keine
von,
Arbeit.
Doch, es ist sehr viel Arbeit, aber nicht eine entfremdete Arbeit. Also ich gehe nicht um 9 irgendwo hin, mache etwas, was mir nicht gefällt und gehe um 17 Uhr wieder weg und gestalte dann meine Freizeit, wie auch immer. Sondern für mich ist das eins. Also mein Leben ist meine Arbeit und meine Arbeit ist mein Leben. Und das war immer so, schon als ganz junger Mensch für mich klar, ich kann so einen 9-till-5-Job nicht machen. Es muss eine Arbeit sein, mit der ich mich zu 100% identifizieren kann, die mein Sein berührt. Aber das ist natürlich eine sehr privilegierte Position. Es ist ein großer Luxus, dass das geklappt hat, dass keine Krankheit dazwischen gekommen ist, dass immer eine Art von Erfolg da war. Da habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt und würde nie sagen, auch wenn ich völlig überarbeitet bin, dass ich gerade überarbeitet bin, sondern ich bin dann einfach müde oder fertig oder ich kann nicht mehr oder so. Aber es ist immer irgendwie, es ist erfüllend, es macht mir Spaß und es geht immer um alles. Also besser geht's nicht. Und das ist, glaube ich, nicht das, was die meisten Menschen unter Arbeit verstehen.
So, und jetzt über Ihr Verhältnis zur Lohnarbeitsgesellschaft, das Sie ja schon angeschnitten haben. Herr Lösch, diese Inszenierungen, die Sie machen, die sind ja immer kritisch, reflektierend, provozierend natürlich auch, halten den Leuten den Spiegel vor, konfrontieren sie. Wachrütteltheater hat eine Kollegin das mal formuliert. Sie kritisieren sehr stark den Neoliberalismus. Was noch?
Ja, also erstmal den Arbeitsbegriff an sich. Also wir merken, dass gerade Arbeit verschwindet. Also das ist eine Vollzeitarbeitsgesellschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier entstanden ist. Diese Arbeit verschwindet und aber alle machen so, allen voran unser Bundeskanzler, machen Menschen Druck und sagen ihnen, dass sie dringend arbeiten müssen, Lohnarbeit machen müssen. Aber es ist gar keine Lohnarbeit mehr da, in dem Maße, so wie Menschen sie haben könnten. Und insofern gibt es sowas, würde ich sagen, wie eine ideologische Botschaft von der Lohngesellschaft. Es zählt einfach nicht, was du arbeitest, sondern einfach nur, dass du arbeitest. Also Hauptsache ein Arbeitsplatz, egal wie viel Lohn. Und der Druck, der auf Menschen ausgeübt wird mit dieser Art von Ideologisierung von Arbeit, ist natürlich immens, weil alle, die keine Arbeit haben, denken natürlich, neoliberal verinnerlicht, in den letzten 40 Jahren gelernt, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin dran schuld. Ich bin zu dumm, ich bin zu langsam, ich bin nicht gut genug und das ist ein Riesenproblem, weil wenn man Arbeit hat, ist man gut und wenn man keine Arbeit hat, ist man böse oder ein Faulenzer oder ein Schmarotzer. Und das funktioniert nicht.
Wie haben Sie denn, Sie haben ja Friedrich Merz gerade schon erwähnt, wie haben Sie vor diesem Hintergrund seinen Satz, ich glaube, der stammt aus seiner Regierungserklärung, gelesen, wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand Deutschlands nicht erhalten.
In Bezug auf dieses Thema ist es einfach relativ dreister Versuch, den Leuten einzureden, dass sie sich eben in diesen Verhältnissen, die bis jetzt geschaffen sind, vor allen Dingen prekäre Arbeitsverhältnisse, Zeitarbeit, schlecht bezahlte Arbeit, befristete Arbeit, Arbeit ohne Kündigungsschutz und so weiter, sich einzurichten und weiterhin bei denjenigen, die das Geld haben, die viel Vermögen besitzen, weiterhin keinerlei Veränderungen vorzunehmen. Und das heißt also, die unten sollen für die oben arbeiten. Und das ist irgendwie dreist und es ist für die, die sich beschäftigen mit dem Arbeitsbegriff, durchschaubar, aber für die Mehrheit natürlich nicht.
Sie arbeiten, Volker Lösch, gerne für und mit den Unten. Wir haben uns erinnert an Ihr Stück von 2021 fürs Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, das Stadt der Arbeit hieß. Das war ein insofern ironischer Titel, als Gelsenkirchen damals die zweitniedrigste Beschäftigungsquote im bundesweiten Vergleich hatte, mit 25% Hartz-IV-Empfängern laut Statistik. Und auch im Stück ging es dann eher ums Nichtarbeiten, auch wenn die Protagonistinnen eigentlich alle arbeiten wollten. Was haben Sie in diesem Stück verfochten?
Naja, es waren Langzeitarbeitslose, also Menschen, die schon ganz lange keine Arbeit haben, die da bei uns auf der Bühne standen. Und das sind Menschen, die gesagt haben, wir arbeiten in Vollzeit, jeden Tag, jede Woche arbeiten wir in Vollzeit und wir sind aber arbeitslos. Wir arbeiten ehrenamtlich, also für die Menschen in der Stadt. Das sind Leute, die Care-Arbeit machen, die sich sozial engagieren in dieser Stadt. Sie werden aber dafür nicht bezahlt, weil das Jobcenter nach wie vor in Zeiten von Kohle und Stahl denkt und einfach diese Leute rausnimmt aus der Gesellschaft und die dann in Arbeitslosigkeit hält. Gleichzeitig ist der größte Niedriglohnsektor Europas geschaffen worden, damals von Gerhard Schröder. Und die Arbeitslosen üben jetzt den Druck auf die, die noch Arbeit haben, damit die Angst davor bekommen, auch möglichst nicht arbeitslos zu werden. Also waren viele Leute da. Ich erinnere mich an eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, 2-3 Jobs gehabt und kriegen überhaupt keine Rente, kriegen eine Grundsicherung. Die haben einfach jetzt nichts, weil sie immer ganz, ganz wenig Geld bekommen haben, dadurch wenig einzahlen konnten und haben sich in prekären Jobs aufgearbeitet, kaputt gemacht, physisch auch kaputt gemacht und stehen am Lebensende da mit dem schönen Arbeitsbegriff, mit der Ideologie der Arbeit und kriegen eine Rente, von der kein Mensch leben kann. Also das weiß ich noch sehr genau, wie sich das angefühlt hat, mit denen zu arbeiten.
Also der Slogan, es wird mal wieder in die Hände gespuckt, gehört ungefähr so der Vergangenheit an wie dieses Mantra der deutschen Politik von mehr Produktivität, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Menschen in Arbeit. Was sollte passieren, Volker Lösch? Was wäre jenseits Ihrer Arbeit auf der Bühne Ihre Forderung?
Also wir müssen erstmal jetzt von diesem Ideologiebegriff der Arbeit weggehen und müssen einfach ehrlich diesen Lohnarbeitsbegriff der Vollzeitarbeit begraben und müssen uns fragen, wie andere Lebensweisen aussehen können, wie eine andere Gesellschaft aussehen kann, die es teilweise ja schon gibt, ansatzweise. Wir müssen mit alternativen Formen von Kooperation experimentieren, mit Produktionsformen anderen, Wohnungsbauformen auch experimentieren. Es sind inzwischen auch an vielen Stellen selbstorganisierte, gemeinschaftliche, kommunale Dienstleistungen da, wo Menschen ganz anders in Arbeit gebracht werden, als das eben heute offiziell noch ist. Und wir müssen uns arbeiten, wie wir die Angst wegkriegen, die meisten Menschen haben, in Gesellschaftslosigkeit abzustürzen, wenn keine Arbeit mehr da ist, indem man einfach neue Alltagssolidaritäten bildet, gemeinschaftliches Handeln propagiert und das Geld umverteilt, Vermögen vernünftig besteuert und das Geld von oben nach unten wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückverteilen. Also wie können Menschen wieder würdevoll leben in ihrem Umfeld und so viel zum Leben bekommen, dass sie davon leben können. Also individuelle, kollektive Freiheitsrechte, wie können die wieder geschaffen werden? Da gibt es Ansätze, aber das müsste natürlich politisch getragen werden. Da müsste ein politischer Wille da sein. Es ist einfach von so viel Unwissen begleitet, dass man schon staunt beim Zugucken und denkt, naja, das sind doch ja die obersten Instanzen der Politik. Die müssten doch sich zumindest mit Menschen umgeben, WissenschaftlerInnen, ExpertInnen umgeben, die ihnen das erklären, was man offensichtlich überall nachlesen kann.
Unser Thema, Volker Lösch, heißt ja an die Arbeit über Produktivität und Leerlauf. Jetzt haben Sie zu Beginn schon gesagt, dass Sie Leerlauf eigentlich gar nicht kennen. Aber in Bezug auf das Nichtarbeiten, ist Leerlauf vielleicht nicht doch auch sowas wie eine Kunst, sein Leben zu gestalten, jenseits eben dieser Erwerbsarbeit?
Natürlich, also es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, um zu entspannen, um wieder zu Kraft zu kommen, um zu sich zu kommen. Also den Essay, den sehr bekannten von Lafargue, Lob der Faulheit, da wird ja auch beschrieben, dass die Faulheit an sich, die ja negativ konnotiert ist bei uns in unserer Gesellschaft, natürlich denselben Stellenwert hat wie die Arbeit. Und dass das beides nur zusammen funktionieren kann, weil niemand kann gut arbeiten, wer sich nicht erholen kann und wer nicht auch zu sich kommen kann und auch eben das macht, was er oder sie machen möchte oder gar nichts macht.
Der Theatermacher und Regisseur Volker Lösch über notwendige Muße und die Ideologie der Vollzeitbeschäftigung. Der Franzose Louis Braille ist mit 3 Jahren erblindet und er hatte Glück. Er konnte das Königliche Institut für junge Blinde in Paris besuchen, die erste Blindenschule der Welt. Dort hat er 1829 eine Blindenschrift erfunden, die viel einfacher und logischer war als die bis dahin geläufige. Die Braille-Schrift trägt seinen Namen und ist heute überall zu finden. In Aufzügen, in Museen und natürlich in Büchern.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Ja, und die älteste dieser Spezialbibliotheken in Deutschland ist die Deutsche Zentralbücherei für Blinde, wie sie bis vor kurzem hieß. Schon 1894 wurde sie gegründet. Inzwischen heißt sie Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen. Und das stellt Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz vor.
Maurice Schönefeld lässt sich gerne von Kochbüchern inspirieren. Seine Frau Jacqueline liebt Biografien. Beide sind erblindet. Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen ist für sie eine wichtige Anlaufstelle.
Wir leihen uns eigentlich hauptsächlich Hörbücher aus.
Wir lesen auch viele Sachbücher, Kochbücher. Wir müssen jeden Tag lesen, das ist so wie eine Sucht.
Seit fast 40 Jahren nutzt Jacqueline das Angebot der Spezialbibliothek.
Es gibt so eine Bücherliste, die kriegt man zugeschickt, da kann man stöbern oder dann im Internet oder in der App. Da stehen auch immer die Neuerscheinungen drin.
Der Katalog umfasst inzwischen über 100.000 Medien. Auch weil Blindenbibliotheken andernorts geschlossen und die Bestände hierher überführt wurden. Damit ist die Leipziger Bibliothek die größte Mediensammlung für Seh- und Lesebehinderte in Deutschland. Der Bestand reicht von Romanen, Sachbüchern über Zeitschriften und Kochbücher bis zu Musiknoten. In gedruckter Form, in der tastbaren Blindenschrift Braille, ebenso wie als digitale Datei, die man sich auf einem speziellen Lesegerät anzeigen lassen kann. In Leipzig gibt es auch Kinderbücher in Braille-Schrift mit tastbaren Bildern. Ein flauschiges Schaf und der pelzige Krüffelo zum Beispiel. Sie helfen blinden Kindern, die Braille-Schrift zu lernen. Die Kinderbücher begeistern aber auch Ältere wie die Schönefelds.
Ich kann erst mal tasten, lernen, verschiedene Formen, verschiedene Materialien. dass die Finger auch sensibel gemacht werden, dass sie dann in der ersten Klasse die Punktschrift lernen können. Also das ist ja auch nicht so ohne. Ne?
Ein Lesesaal hat die Bibliothek nicht. Aber Menschen aus ganz Deutschland können hier Medien ausleihen, erklärt Bibliotheksleiterin Nina-Katrin Beer.
Die physischen Medien verschicken wir per Post als Blindensendung. Und die digitalen Medien kann man eben runterladen über den Online-Katalog oder auch mit der Alexa zum Beispiel nutzen.
Am häufigsten ausgeliehen werden Hörbücher im sogenannten DAISY-Format. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörbüchern sind diese Audios besonders fein untergliedert.
Und man will sich ja nicht immer alles von A bis Z anhören. Also bei einem Roman mag das noch ganz nett sein, aber bei einem Kochbuch wird es dann schon schwierig. Und dieses DAISY-Format erlaubt eine kapitelweise Navigation, bei den Zeitschriften sogar wortweise Navigation.
Die Bibliothek blickt auf eine lange Geschichte. 1894 von Frauen aus der Leipziger Verlagslandschaft gegründet, als Verein für Hochdruckschrift, entstand später daraus die Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Heute umbenannt in Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen. Rund 10.000 Menschen nutzen die Angebote regelmäßig, sagt Bibliothekssprecherin Christiane Felsmann.
Da gehören Menschen zum Beispiel dazu, die Legasthenie haben, Parkinson-Patienten, die ein Buch nicht halten können, Schlaganfallpatienten, aber auch vielen anderen Menschen, denen es nicht möglich ist, herkömmliche Medien zu lesen.
Rund 100 Menschen arbeiten hier, die meisten in den angeschlossenen Werkstätten. Denn die Bibliothek stellt viele der Bücher selbst her.
Wir nehmen ein herkömmliches Buch und übertragen sie tatsächlich. Diese Vorlage muss in diese Brailleschrift gebracht werden, sie muss in den Großdruck gebracht werden. Und bei Hörbüchern ist es so, dass wir immer noch einen ganz großen Teil bei uns auch selbst aufsprechen.
Denn viele Bücher gibt es nicht als Hörbuch, insbesondere Sachbücher.
Pro Jahr erscheinen ungefähr 80.000 Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Und davon schaffen wir ca. 10%.
Im Erdgeschoss legt Drucker Oliver Schmidt dicke Papierbogen in eine Druckmaschine. Die prägt darin Buchstaben in Brailleschrift.
Das ist eine Zeitschrift, Ratgeber aktuell.
15 Zeitschriften werden hier regelmäßig gedruckt, unter anderem die Kinderzeitschrift Giolino. Die nötigen Druckplatten werden im Haus selbst gesetzt. An einer anderen Maschine werden gerade Flyer gedruckt, mit farbiger Schrift für Sehende und Brailleschrift für Nichtsehende.
Schauspiel Leipzig beispielsweise machen das auch immer. Also viele Kultureinrichtungen, die regelmäßig Informationen rausgeben und das auch mit Braille versehen, drucken das halt dann tatsächlich hier bei uns. Aufwand ist wirklich enorm, aber es ist wert, weil dann können alle das Gleiche lesen.
Barrierefreies Lesen überall und Stoff dafür gibt es in dieser Spezialbibliothek in Leipzig. Alexander Moritz war für uns dort. In Kalifornien wehen heute die Fahnen auf Halbmast, um an die Opfer der Großbrände im Raum Los Angeles vor einem Jahr zu erinnern. Auch eine deutsche Kultureinrichtung ist bis heute von den Folgen der Brände betroffen. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Die Künstlerresidenz Villa Aurora in Los Angeles ist den Flammen damals zwar knapp entgangen. Durch die Brände in der unmittelbaren Nachbarschaft wurden aber viele Schadstoffe freigesetzt, sodass die Villa Aurora fast ein Jahr lang gar nicht genutzt werden konnte. Die Villa war in den 40er und 50er Jahren das Wohnhaus des Schriftstellers Leon Feuchtwanger. Heute ist sie eine Künstlerresidenz für Stipendiaten aus Deutschland. Wegen der Brände konnten aber monatelang keine Stipendiaten dort empfangen werden. Auch heute, ein Jahr nach den Bränden, bleibt das Haus fürs Publikum weiterhin geschlossen. Die Mitarbeitenden der Villa Aurora, die dürfen inzwischen aber wieder rein, hat Geschäftsführer Jakob Scherer im Interview mit Deutschlandfunk Kultur erzählt.
Seit Ende vergangenen Jahres, also jetzt wirklich seit wenigen Wochen, ist es so, dass wir als Team uns ohne Gefahr, ohne Risiko wieder in der Villa Aurora aufhalten können. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Arbeiten, Stabilisierung des Hangs, Schaffung einer langfristigen Feuerresilienz, die wir noch abschließen müssen, bevor wir uns wieder für den Publikumsverkehr und die Stipendiatinnen öffnen können.
Jakob Scherer, Geschäftsführer der Villa Aurora und auch des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles, das vor einem Jahr ebenfalls von den Feuern bedroht war. Anders als die Villa Aurora konnte das Thomas-Mann-Haus aber schon nach ein paar Monaten wieder öffnen. Der Theaterpreis des Bundes wird in diesem Jahr neu ausgerichtet. Er ist jetzt für alle Theater in Deutschland geöffnet, unabhängig von ihrer Größe oder Trägerschaft. Ursprünglich war der Preis vor gut 10 Jahren ins Leben gerufen worden, um kleinere und mittelgroße Theater sowie Spielstätten der freien Szene zu unterstützen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer begründet die Neuausrichtung damit, dass künstlerische Exzellenz nicht von der Größe oder der Trägerschaft eines Theaters abhänge. Daher wolle man den Blick jetzt auf die gesamte Theaterlandschaft richten. Die erste Preisverleihung im neuen Format findet im April im Vorfeld des Berliner Theatertreffens statt. Insgesamt werden dann Preisgelder von 500.000 Euro vergeben.
Und das war Kultur heute. Vielen Dank, Enne Seidel. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend unter anderem der Durchbruch beim Mercosur-Abkommen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.